Nur ein kurzer Werbehinweis, dann geht's los.
Sucht ihr auch nach einer besseren Alternative zu herkömmlicher Blumenerde? Dann gibt's jetzt einen guten Tipp für euch. Die mineralischen Pflanzsubstrate von Lechuza. Egal ob Garten oder Fensterbank, Lechuza bietet mit Pon für jede Pflanze das passende Substrat. Ob universell einsetzbare Substrate für Grünpflanzen oder Spezialsubstrate für Zitruspflanzen, Gemüse, Kakteen und Orchideen. Sie alle sorgen für eine reiche Ernte und eine wunderschöne Blütenpracht. Die mineralischen Pflanzsubstrate von Lechuza sind torffrei, made in Germany und bestehen aus natürlichen Rohstoffen. Sie sorgen dafür, dass Staunässe und lästige Trauermücken vermieden werden. Mit den Pohn-Pflanzsubstraten schafft ihr beste Voraussetzungen für sattgrüne Pflanzen auch im Innenbereich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Wart ihr schon mal von einem Gartenprojekt enttäuscht, weil ihr zu hohe Erwartungen hattet? Setzt euch lieber Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Hier kommt ein guter Vorsatz, der wirklich realistisch ist. Dieses Jahr um die Altersvorsorge kümmern. Mit Clark könnt ihr euch ganz einfach dazu beraten lassen. Die kostenlose App hilft euch zum Beispiel dabei, mehr aus eurer Rente zu machen. Innerhalb weniger Minuten bekommt ihr einen Altersvorsorgevergleich, der euch die Top-Tarife anzeigt. Und wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt, dann schenkt euch Clark mit dem Code GARTEN34 einen 30-Euro Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Gartenradio mitten im Grünen.
Aus der staubtrockenen Wüste ins feuchtfröhliche Köln. Diesen Weg hat die neue Leiterin der Flora, also des Botanischen Gartens in Köln, genommen. Sie heißt Marina Zalicki, sie ist Botanikerin und sie wird uns vor allem davon erzählen, was sie gemacht hat, bevor sie hier in Köln angefangen hat. Sie war nämlich 12 Jahre lang quasi als Pflanzenjägerin im Oman und in den Vereinigten Emiraten, genauer gesagt im kleinsten der 7 Emirate in Ras el-Khamay unterwegs. In Wüsten, in Wadis, auf Bergplateaus und in Flusstälern. Vor 1,5 Jahren ist sie dann zurück nach Deutschland gekommen und hat sich zunächst die Leitung des Botanischen Gartens mit ihrem Vorgänger Stefan Anhalt geteilt. Und dann Ende 2023, also vor kurzem, hat sie die alleinige Leitung übernommen. Eigentlich hatte ich gehofft, mich mit ihr in den neuen Schaugewächshäusern der Flora zu treffen, zukünftige Heimat auch für Wüstenpflanzen. Aber die Bauarbeiten für diese neuen Glaspaläste sind noch nicht abgeschlossen. Dann treffen wir uns eben draußen an Deutschlands längster Palmenallee, dachte ich. Das sind zwar Palmen aus China und nicht aus dem Nahen Osten, aber immerhin Palmen. Aber auch daraus sollte nichts werden, denn es regnet auf den Botanischen Garten auf die Flora in Köln. Anders wahrscheinlich als am 18. August 1864. Da wurde das grüne Wohnzimmer der Kölner und Kölnerinnen nämlich mit einem riesigen Feuerwerk eingeweiht. Geplant hatte den 11 Hektar großen Garten der Star unter den Gartenplanern damals, der preußisch-königliche Gartengeneraldirektor Peter Josef Lenné. Die Hanfpalmenallee, die gab es damals noch nicht, die wurde erst 2008 angelegt. Aber auch da gehen wir ja wegen des Regens nicht hin. Plan B, wir machen uns auf in die schon bestehenden Gewächshäuser, die gerade die umfangreichste Kameliensammlung Deutschlands beherbergt. Marina Zalicki mit grünem Parker, grauem Schal und kurzen grauen Haaren nimmt den Weg durch den Regen dorthin gelassen. Haben Sie so ein Wetter mal erlebt im Oman oder in den Emiraten?
Also so kalt ist es nicht, aber Regen gibt es da auch. Aber dann ist es halt so ein spektakuläres Ereignis. Also wenn man am Fahren ist, dann bleibt man einfach mal stehen, steigt aus und lässt es auf sich runter regnen. Ja, es ist dann eher ein warmer Regen, der da fällt und sehr selten. Also wir hatten eine Phase, da hat es fast 2 Jahre gar nicht geregnet.
Fehlt einem dann was?
Ja, wenn man mit zu Hause telefoniert hat und es hieß, oh, es regnet schon seit 3 Tagen. Ich kann es nicht mehr sehen, dann war man so, oh, ja, hier hat seit 2 Jahren nicht mehr geregnet. Nein, und man weiß ja auch, was das für Probleme mit sich bringt, der fehlende Regen für die Umwelt, aber auch so für die Menschen und für das allgemeine Leben.
Wie sind Sie denn überhaupt in den Oman gekommen?
Ich hatte halt Uni abgeschlossen, meine Promotion fertig absolviert und suchte eine Stelle. Irgendwann sah ich diese Ausschreibung für den Oman im Oman Botanic Garden. Und hatte mir so dieses Gefühl, ach, kriege ich sowieso nicht, aber egal, ich probiere es mal. Ja, und dann hatte ich die Stelle doch bekommen und hatte gar nicht vorher viel drüber nachgedacht, was das heißt, in den Oman zu ziehen. War aber auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung.
Und was hieß das dann? Wie waren denn so die ersten Eindrücke, als Sie da angefangen haben?
Also ich bin mitten im Sommer angekommen. Also erstmal die Hitze hat mich erschlagen. Das waren ja schon dann so 40, 45 Grad, mit denen man sich da so zurechtfinden musste. Natürlich eine ganz andere Sprache, der Fahrstil ein ganz anderer. Und man war halt auf ein Auto angewiesen, weil dort gibt es halt keinen öffentlichen Verkehrsmittel oder so. Also da musste man einfach Auto fahren. Sehr fremd alles, aber gleichzeitig auch eine sehr begrüßende Kultur. Also eine sehr herzliche Kultur, die einen immer mit einer gewissen Neugier ja, begegnet ist, aber fragt halt immer gern, wer man ist und wo man herkommt und wo man jetzt hier ist, aber eher so in einem positiven Sinne, nicht in der Neugierde.
Wie war das dann so als Frau, als Sie da so angefangen haben?
Es gibt so ein paar Regeln, an die man sich hält, aber an und für sich, man ist respektiert, auch dort im Oman, aber auch in den Emiraten haben Frauen, viele Frauen sehr hohe Posten, viele Ministerinnen. Es sind jetzt nicht den Männern unterworfen. Viele Frauen sind auf der Uni, studieren, haben Familien, aber arbeiten trotzdem. Man respektiert, dass Frauen, sagen wir westliche Frauen, ein etwas anderes Leben kennen.
Wir gehen jetzt gerade Richtung Kamelienhaus. Wir gehen schon an der Kamelie vorbei. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in das trockene Kamelienhaus.
Durch eine Glastür sind wir hineingegangen in ein meterhohes Gewächshaus, das bis unters Dach so voller üppiger Pflanzen ist, dass man nur ein paar Meter weit sehen kann. Vor allem natürlich Kamelien, meterhohe, mit weißen, mit rosa, mit roten Blüten, rot-weiß gestreift, pink mit weißem Rand.
Man hat auch einen leichten Duft in der Nase, finde ich. Und die sind halt gemischt mit verschiedenen Farnpflanzen in ganz verschiedenen Größen, also auch ganz riesige Exemplare und sonstige subtropische Pflanzenarten, die halt in den Subtropen vorkommen. Was die Sache halt so besonders macht, ist, dass die Kamelien jetzt in ihre Blütephase kommen. Und im tristen Winter ist das natürlich eine Augenweide, wenn man dann hier rein darf.
Jetzt waren Sie von 2011 bis 2022 ja in einer ganz anderen Landschaft unterwegs. Wenn Sie jetzt hier hinkommen, müssen Sie sich dann ganz neu sortieren?
Ja, es ist schon was anderes, aber die Wüste ist die Wüste, sage ich jetzt mal. Und da weiß man, was man erwartet, wobei die auch sehr grün sein kann, wenn es denn mal regnet. Also das unterschätzt man. Ja, aber so tropische Pflanzen und so, die hatte ich lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und die vielen unterschiedlichen Grüns.
Muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Was haben Sie denn gemacht im Oman? Da waren Sie 6 Jahre lang von 2011 bis 2017.
Genau, da war ich zunächst im Oman Botanic Garden Projekt unterwegs. Als Botanikerin muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Dort vor Ort kann man zwar Biologie studieren, aber jetzt keine Spezialisierung in dem Sinne machen. Und weil man so große Projekte geplant hat, wie diesen Botanischen Garten, hat man dann Experten aus dem Ausland hinzugezogen, die einmal diese Projekte aufbauen, aber gleichzeitig halt die Omanis ausbilden und halt mit denen gemeinsam Erfahrungen sammeln, denen quasi zeigen, wie man diese Arbeit macht. Und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann zieht man sich aus diesen Projekten zurück als Ausländer und überlässt es der lokalen Bevölkerung. Und so ist es auch in diesem Projekt passiert. Also wir haben dann zum Beispiel das omanische Team, wir waren eine Gruppe von 6 Experten sozusagen, und wir haben das omanische Team dann auf Feldexkursionen mitgenommen und begleitet, ethnobotanische Arbeiten mit ihnen durchgeführt, dann auch das Samensammeln zum Beispiel gezeigt, die Reinigungsarbeiten, also die ganzen Prozesse, die in so einem botanischen Garten, ja, daran gebunden sind. Die haben wir immer wieder mit denen durchgespielt, bis man merkt, aber die haben es drauf. Ja, und dann konnte man sich halt an anderen Aufgaben widmen. Und das Tolle war, es war so ein Zusammenspiel, weil wir zwar die Expertise, was das Botanische und Wissenschaftliche hatten, aber unsere lokalen Kollegen hatten halt das Wissen vom Land, wie das da alles funktioniert, wie man zum Beispiel mit Beduinen spricht, wie man auf sie zugeht, wie man mit denen das Vertrauen aufbaut, das Zelten, all diese Sachen. Also da waren wir halt dann wiederum auf die angewiesen. Also das war ein Geben und Nehmen, das war ganz toll.
Wie sah denn so ein Tag dann aus?
Also unsere Feldexpeditionen waren dann so, dass wir für, sagen wir mal, 4-5 Tage 5 Autos bepackten. Und das waren dann halt Geländeautos, Wagen. Da waren dann unsere Zelte, Schlafsäcke, Nahrungsmittel, alles Wasser vor allem und Sprit an Bord. Da sind wir losgefahren, wir mussten sehr weite Strecken fahren. Das Land ist sehr groß. Zum Beispiel in die Wüste brauchte man ungefähr 8 Stunden, um da hinzukommen. Und also ein normaler Tag war so, dass man mit Sonnenaufgang aufstand, sich irgendeine Düne suchte, wo man sich halt umziehen und fertig machen konnte, ohne dass die anderen halt einen da beobachteten oder so. Ja, und dann hatte man einen strukturierten Plan, welche Bereiche man, die es an einem heutigen Tag aufsuchen wollte. In der Wüste hatten wir meistens immer Beduinen dabei, die einfach die Wüste in- und auswendig kennen. Die zeigten uns dann Flächen, wo es geregnet hatte oder wo sie wussten, dass die Pflanzen vorkommen. Da fuhren wir dann hin, sammelten entweder Samen oder guckten nur, wie weit sind sie, wann müssen wir wiederkommen. Oder wir fuhren neue Flächen an, die wir noch gar nicht kannten und guckten, was es da gibt, ob es da was Interessantes für uns gab, für den Garten. Ja, und das machte man den ganzen Tag über mit Pausen, viele Pausen. Also die Hitze setzt einem natürlich zu bis Sonnenuntergang. Und dann, ja, fanden wir einen Ort, wo wir halt wieder zelten konnten. Zelte wurden aufgebaut. Es gab einen Kollegen, der immer einen arabischen Tee zubereitete, was Stunden dauerte, aber der war das Warten wert. Es wurde dann gegrillt, also was man mitgebracht hatte. Ja, und so sahen die Tage aus.
Und wie viele Pflanzen gab es denn da? Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass da die Auswahl so breit war.
Ja, also für den Oman sind es tatsächlich ca. 1200 Arten, die bekannt sind. Das ist aber darauf zurückzuführen, dass im Süden des Landes der Bereich Dhofar vom Monsun aus Indien beeinflusst ist. In den Sommermonaten regnet es da sehr intensiv. Das bringt dann die Pflanzenvielfalt dann mit sich. Die Arabischen Emirate haben deutlich eine geringere Zahl an Pflanzen. Man schätzt etwa so circa 600 bis 700. Aber immer noch viel dafür, dass es so harsche Bedingungen dort vorherrschen.
Und ich stelle mir eigentlich das relativ schwer vor, die zu finden. Wenn es da 2 Jahre nicht geregnet hat, dann wächst doch gar nichts.
Genau, da muss man entweder warten. Also vor allem, wenn man nach Samen zum Beispiel sucht, da muss man einfach warten, bis die Pflanze einmal herausgekommen ist, eine Blühphase durchgemacht hat, Samen gebildet hat und dann kann man sie sammeln. Also es war wirklich, man richtete sich viel nach dem Regen, weil man wusste, ach, jetzt diese Woche hat es geregnet. Ja, jetzt so 2 Wochen werden sie blühen und dann in 4 bis 6 Wochen müssen wir rausfahren und gucken, ob da die ersten Samen schon dran sind.
Also da waren wir immer auf dem Sprung.
Ja.
Was haben Sie denn so für Pflanzen gefunden, was jetzt so ganz anders ist als bei uns?
Zum Beispiel die Wüstenrose. Ich meine, die kennt man ja zum Beispiel aus Der kleine Prinz. Der hatte ja auch mit der Wüstenrose zu tun. Das ist so ein bauchförmiger Körper, wo halt viel Wasser gespeichert wird. Und dann kommen so dünne Äste raus und nach Regen blühen und bilden sie auch Blätter aus. Ich fand es halt immer so aufregend, so viele Pflanzen kennt man so als Botaniker. Aber wenn man sie dann in der Realität sieht, in ihren natürlichen Lebensräumen, das ist unfassbar. Also das war immer wieder ein Highlight. Bei mir war immer so eine Ehrfurcht dann, dass ich dachte, ihr seid so schön und wie schafft ihr das unter diesen strengen Verhältnissen trotzdem irgendwie zu überleben? Also ich fand das schon irre. Ja, es hat mich wirklich mit Ehrfurcht erfüllt. So.
Und Tiere?
Tiere gab es auch viele, ja. Natürlich beim Zelten, der eine oder andere Skorpion begegnete einem mal. Oder ja, was ich immer so erstaunlich fand, wenn man morgens aufwachte und so aus dem Zelt kroch und dann sah man all die Spuren im Sand und dann sah man, dass da echt viel los war die Nacht. Schlangenspuren, irgendwelche Käfer und dann war man einfach dankbar, dass man irgendwie in Ruhe gelassen wurde von diesen Viechern. Leoparden gibt es auch im Süden des Omans. Dort gibt es auch große Schutzprojekte. Als wir da mal gezeltet haben, hat man dann abends ihn auch gehört. Man wusste, er war ziemlich nah, aber wir sind ja nicht in seinen Bereich eingedrungen, er empfand uns nicht als Gefahr und irgendwie, also da habe ich auch immer sehr viel Respekt.
Wo es der Gärtner im Oman wahrscheinlich nicht mit zu tun hat, ist mit Schnecken, oder?
Naja, wenn man Rasen und so liebt, dann denke ich, also Schnecken gibt es da auch. Das ist ja das Lustige. Ich habe ja viel in Naturbereichen gearbeitet, aber natürlich, was die Menschen dort vor Ort so gerne in ihrem eigenen Garten haben, ist eine ganz andere Welt. Natürlich Rasen ist ganz aufregend. Auch wenn man immer sagt, aber das ist so viel Wasser, was benötigt wird. Nein, es muss der grüne Rasen sein und der muss halt auch knallgrün sein. Ja, und dann Pflanzen, die eigentlich dort nicht so ideal sind, einfach weil sie so viel Wasser benötigen oder der Sonne sich nicht so aussetzen können.
Zum Beispiel Hortensien, wenn sie keine gehabt haben.
Ja, aber es gab immer wieder Leute, die sowas halt versucht haben. Wenn jemand gereist ist, der hatte was gesehen und dann, man kann ja heute fast alles online bestellen und dann sagt er, das will ich jetzt haben. Ja, also die Gärten waren tatsächlich sehr prall gefüllt. Es waren aber viele Arten, die vor allem im indischen Raum vorkommen, wo es ja auch eigentlich nasser ist als dann in den Wüstenländern.
Aber der Garten hat schon auch einen Stellenwert dann im Oman, der persönliche.
Ja, der ist wichtig. Und natürlich je größer, desto besser. Und doch, Gärten spielten schon eine Rolle. War auch für den Winter, ich meine, der Winter ist ja sehr angenehm. Tagsüber 25 Grad, nachts vielleicht 15, da hat man halt die Abende dann im Garten verbracht.
Sind die dann so wie hier, also Vorgarten und hinterm Haus ein anderer Garten oder sind das eher so Gärten im Hof?
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich so Innenhöfe, solche Gärten gab es oder gibt es. Also nach vorne tatsächlich eher weniger, es sind mehr Gärten hinter dem Haus, einfach weil man sich ja nicht so öffentlich dann so zeigt.
Und nochmal zu dem Botanischen Garten im Oman, für den Marina Zaliki Pflanzen gesammelt hat. 175 Millionen steckt das Sultanat in ein Projekt der Superlative.
Guckt man sich die Bilder von den Planungen an, dann sieht das tatsächlich aus wie ein Projekt auf dem Mond. Raue, kahle Flächen, auf denen futuristisch anmutende riesige Glashäuser in geschwungenen Formen kombiniert sind. Der muss ja riesig sein.
Der ist riesig, also es sind ca. 600 Hektar. Das Ziel dieses Projektes ist es, die heimische Flora sowohl Besuchern, aber auch der eigenen Bevölkerung nahezubringen, weil nicht jeder, der zum Beispiel in den Bergen im Norden lebt, kennt den Süden und die Vielfalt, die es dort gibt und umgekehrt halt auch nicht. Also jetzt im Oman zum Beispiel sind wir dann zu den Beduinen oder zu den Bewohnern der Berge oder in die Fischerdörfer gefahren und haben gefragt, welche Pflanzen benutzt ihr und wofür verwendet ihr sie? Und da gibt es halt ganz, ganz viele Nutzen. Viele Pflanzen haben medizinische Qualitäten. Vieles war dann Futterpflanzen, Farbstoffe. Und dann der Weihrauchbaum zum Beispiel ist ein ganz tolles Beispiel. Der Weihrauch spielt ja eine ganz große Rolle als Medizin einerseits, aber auch um schlechte Gerüche loszuwerden. Ja, da haben wir halt die ganzen Pflanzen gesammelt und die herangezogen bzw. zum Keimen gebracht. Das waren auch teilweise Versuche, die vorher keiner gemacht hatte, um einfach zu sehen, ob das funktioniert. Ja, und ich habe jetzt gehört, es wird auch so Bereiche geben, wo man, also ein Restaurant und ein Besucherzentrum, wo man sich informieren kann. Es soll eine Forschungseinrichtung auch geben, ein kleine Labore, ich glaube, ein Spielplatz sogar. Also es hat gar nicht so viel so zu tun mit so, was wir so typischerweise als einen botanischen Garten definieren.
Und während wir so reden, kommt eine Frau durch die dichten Kamelien auf uns zu.
Sind Sie irgendwie Personal jetzt hier von der Flora oder sind Sie Besucher?
Also ich arbeite in der Flora. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Eine Gruppe wartet auf eine Führung durch die Kamelienausstellung. Ob Leiterin hin oder her, Marina Zalicki kümmert sich erstmal persönlich um die Dame, verschwindet, klärt das mit der Führung und nach ein paar Minuten geht es weiter. Und zwar mit ihrer nächsten Station, Ras El Khaimah. Das kleinste, aber botanisch das außergewöhnlichste der sieben Emirate.
Da gibt es vor allem erstmal verschiedene Landschaftsformen. Da hat man also erstmal die Küste mit Mangroven, dann hat man Wüsten, dann hat man die verschiedenen Gebirgszüge. Und es grenzt ja an den Oman und das ist ziemlich nah am Iran. Und auf den hohen Lagen der Berge gibt es eine Vegetationsform, die eigentlich total untypisch ist für den arabischen Lebensraum. Und in den ganzen Emiraten ist das das einzige Emirat, das diesen Lebensraum hat. Da hatte ich ja zunächst erstmal Erkundungen, Vegetationserkundungen gemacht und Gebiete definiert und Pflanzenarten. Und dann bin ich halt mit heimischen Kollegen dann zu Medizinfrauen eine bunte Mischung an Einheimischen gefahren und habe einfach gefragt, welche der Pflanzen kennt ihr, was benutzt ihr davon, wie bereitet ihr es zu und was macht ihr damit?
Wie haben sie sich denn verständigt?
Deswegen hatte ich den einheimischen Kollegen mit dabei. Das war auch einfacher, weil wenn ich da jetzt einfach ins Haus gelaufen wäre, hätte man sich mir nicht geöffnet so. Und meist war es so, dass man sich erstmal vorstellte, das Projekt vorstellte, die Rahmenbedingungen, was man mit den Daten dann auch machen wollte. Dass man also keinen jetzt Gewinn oder so daraus erzielen wollte, sondern es um den Informationsgewinn ging. Und dann musste man meistens, eine Woche später konnte man dann nochmal zurück und dann hat man wirklich über die Inhalte gesprochen. Ja, und dann hatte ich einheimische Kollegen, die sowohl halt Englisch sprachen, aber halt auch Arabisch und die waren halt die Übersetzer.
Wie groß ist denn das Wissen dann so in der Bevölkerung über Pflanzen und die Verwendung?
Groß, aber meist eigentlich nur bei den älteren Generationen. Und das beklagen die Älteren, die sagen, die Jüngeren zieht es halt erstmal in die Stadt, die wohnen gar nicht mehr in ihren Dörfern oder den Bergen, weil es einfach auch nicht mehr lukrativ ist oder sie können nicht davon leben. Ja, aber es ist noch ganz, ganz viel Wissen da, vor allem die Medizin, Frauen, das liegt ja meistens bei den Frauen, dieses Thema Medizin, die haben ein unfassbares Wissen, kennen aber auch ihre Grenzen. Also sie sagen, es gibt einen Punkt, wo ich dann weiß, dass ich jetzt nicht mehr weiterhelfen kann und dann müssen sie zu einem richtigen Arzt gehen. Die geben das dann halt immer an eine Verwandte dann weiter, sei es die Tochter, Enkeltochter, Cousine, Schwester. Ein großes Thema war immer, wenn Frauen zum Beispiel nicht schwanger wurden. Sie waren frisch verheiratet und es funktionierte nicht. Und dann zum Arzt zu gehen, das war mit viel Scham behaftet. Und dann ging man halt zu den Medizinfrauen. Die kannte man aus dem Umfeld sowieso schon und dann konnte man sich denen öffnen. Ja, die hatten dann irgendwelche Pulverchen oder einen Trunk oder so, den sie halt zubereiten. Und das half dann auch. Also die müssen halt gewusst haben um die Potenz dieser Mittel, die sie haben und haben die dann halt auch gezielt eingesetzt.
kannten Sie die Pflanzen dann alle? Sie haben ja da unglaublich viel in der fremden Sprache Neues kennengelernt. Ja. Kommt man dann über die lateinischen Namen gut zurecht?
Das war tatsächlich schwierig, weil die Einheimischen kannten die arabischen Namen. Aber ich bin ja jetzt nicht die Erste, die so arbeitet in dem Raum. Dann gab es dann zum Beispiel schon Bücher, wo Leute halt Übersetzungen also gesagt haben, also der arabische Name für die lateinische Pflanze XY lautet sowieso. Und jetzt hatte man ja auch verschiedene Dialekte und dann oft hatte man dann halt so eine ganze Palette an verschiedenen Aussprachen oder halt Wörter. Also das ging, aber es war schon interessant. Wir haben Audioaufnahmen gemacht und mein Kollege, der dann saß da mitten, der sagt, ich weiß nicht so genau, ich kann das nicht so raushören, so, was ist denn das jetzt? Also wir haben manchmal echt lange gesessen, um rauszufinden, welche der Pflanzen es war. Oft baten wir sie auch zum Beispiel, die Pflanzen dann mitzubringen. Wenn sie mir die zeigten, wusste ich dann oft, ach, das ist die und die und ich konnte sie dann gleich den wissenschaftlichen Namen notieren.
Und dann hat man immer wieder dasselbe gezeigt bekommen oder war da die Varianz groß?
Es kam erstmal drauf an, wer es war, also was sie damit machten. Also zum Beispiel die Männer kannten ganz andere Pflanzen als die Frauen, weil die Männer halt die waren, die mit den Tieren unterwegs waren. Die kannten vielleicht etwas, womit man eine Wunde desinfizieren konnte. Aber da hörte deren Wissen dann schon auf. Wenn dann was gebrochen war, kamen sie zu ihren Ehefrauen nach Hause und die bereiteten das vor, was den Bruch halt heilen ließ. Ähnliche Stämme hatten ähnliche Kenntnisse, aber vor allem bei der Medizin gab es dann Frauen, wo man sagte, nee, also mit der Sache gehst du mal zu der und der. Sie konnten auch sehr gut ihre Kenntnisse einschätzen, also sie waren nicht überheblich.
Man denkt ja eigentlich, komm, dann hast du jetzt hier die Pflanze XY, machst du dir einen schönen Tee, wirkt. Aber ja, so scheint es
nicht zu sein. Nein, es war die Frage, benutze die Wurzel, die Blätter, die Blüte, zu welcher Jahreszeit muss es getrocknet sein, soll es frisch sein, wird es aufgebrüht oder wird es getrocknet, wird es gerieben, also es ganz viele verschiedene Formen, wird eine Paste draus gemacht.
Haben Sie selber mal was ausprobiert?
Nein, also ich habe gern beobachtet so. Stimmt, das fehlt noch im Repertoire.
Und was haben Sie denn mit dem ganzen Wissen und den Pflanzen gemacht?
Also ich habe ja im nördlichsten Emirat der Arabischen Emirate gearbeitet und dort bestand halt auch von Regierungsseite erstaunlicherweise ein ganz großes Interesse. Sie wussten, dass sie da was ziemlich Besonderes haben, hatten aber niemanden, der das ihnen nahe bringen konnte. Also war die erste Aufgabe, dass ich erstmal dokumentiere, was es alles gibt, welche Lebensräume, was da drin vorkommt, was ist besonders, was ist geschützt. Das wollten sie halt alles wissen und das habe ich dokumentiert und Listen gemacht und statistische Auswertungen und so vorgenommen. Und dann war die Aufgabe, dass ich das so präsentiere, dass es auch für Laien verständlich ist. Das war gar nicht so einfach, weil wenn man so in seinem wissenschaftlichen Denken drin ist, dann vergisst man, dass es aber auch eine Ebene gibt, die vielleicht anders angesprochen werden müssen, um das zu verstehen.
Und warum war denen das wichtig, dass auch Laien das verstehen?
Weil sie, was eigentlich gar nicht so dumm war, sie dachten, wenn wir das verständlich machen für die Allgemeinheit, die Bevölkerung erkennt dann diese Pflanzen, haben mehr Verständnis dafür und schützen das besser. Also es ging da schon darum, dass man sagt, das ist was Wertvolles und das muss geschützt werden, eben weil sich das Klima ändert oder weil es nicht so oft regnet oder die Landschaften sich verändern.
Also Naturschutz spielt eine Rolle. Ich habe gelesen, dass der Scheich in Saudi-Arabien sehr viel Wert drauf legt auf Schulbildung und auch, dass die Menschen sich wieder mehr selber versorgen. War das da auch?
Es war auch so, dass wir immer öfter Anfragen hatten, dass man halt in die Schulen geht und zum Beispiel, also sie fingen damit an, dass sie Gärten anlegen wollten, dass die Kinder sich auch mal die Hände dreckig machen und mal selber buddeln und pflanzen. Und man wollte gern viel über das Gemüse kommen sozusagen, damit die Kinder auch verstehen, wo das eigentlich herkommt, was sie teilweise essen. Es ging auch viel um Nachhaltigkeit, weniger Plastik, ja, und Schutz von Lebensräumen. Das Thema nimmt stetig zu.
Und wie spürt man den Klimawandel da?
Sie haben nicht weniger Regen, aber tatsächlich, wenn es regnet, es regnete seltener, aber dafür dann heftig. Also dann hat man wirklich Überflutungen gehabt und das war schon nicht so leicht, damit umzugehen. Die Böden sind ja dann sehr trocken, nehmen gar nicht so schnell so viel Wasser auf und das fließt dann einfach die Gebirgsketten runter. Und das ist dann gefährlich. Wahrscheinlich ist es heißer geworden. Es schwebte damals so die Zahl, dass wenn das also so weitergeht und mit der Klimaerwärmung und so, dass zum Beispiel die Arabischen Emirate 2050 nicht mehr bewohnbar sind.
Und was haben Sie da beobachtet in Sachen künstlicher Bewässerung? Also machen die irgendwelche Sachen, die wir uns vielleicht auch abgucken könnten jetzt in so einer extremen Situation oder sagen sie, nee, so wie die eher nicht?
Nee, ich glaube, Vielleicht sind wir denen da voraus, dass man einfach die Einsicht hat, es gehen manche Dinge nicht. Kann nicht jeder einen grünen Rasen vor der Haustür haben? Also was man angefangen hat zum Beispiel, ist, dass man gesagt hat, in öffentlichen Bereichen wollte man mehr Landschaftsgestaltung mit einheimischen Arten machen. Wenn man sagt, die sind an die Witterung gewöhnt, die brauchen wenig Wasser. Manche sehen ja auch schön aus, die könnte man ja ausprobieren. Straßenränder oder Kreisverkehr, die Rondelle in der Mitte mit einheimischen Arten zu bepflanzen. Da stießen der Bevölkerung jetzt nicht auf Jubelschreie. Sie waren skeptisch. Ich war gar nicht mehr lang genug da, um zu gucken, wie es ankam. Aber die Ideen waren gut. Und es gibt tatsächlich Arten, die, wenn die auch ein bisschen mehr bewässert werden, als was sie in der Natur kriegen, wirklich sehr schön aussehen können.
Ist ja auch dieselbe Bewegung wie hier dann eigentlich.
Ja,
ne? Schon.
Aber es war halt in der Bevölkerung, war die Zustimmung nicht so ausgeprägt. Und da muss man dran arbeiten, dass man die Menschen halt mitzieht dann.
Wie sieht's aus mit der Gartenphilosophie? Ist die sehr anders von den Menschen im Nahen Osten und bei uns?
Ja, im Nahen Osten würde ich sagen, sind Gärten ein Prestigeobjekt und das ist auch ein Zeichen, ich kann mir das leisten, also so viel Wasser und all diese Pflanzen und auch jemanden, der mir die pflegt und so. Da geht es mehr um die Schönheit. Also ich glaube, die Kamelien wären so der Renner in den Arabischen Emiraten. Das ist ja hier ein bisschen anders. Also hier, finde ich, ist es mehr so, dass man sich wirklich mal mit den Pflanzen befasst. Was habe ich denn da und was brauchen die denn? Und man macht das alles selber. Auch ein kleiner Garten ist schon viel wert. Ich denke schon, dass da das schon ein bisschen so ein Unterschied liegt.
Wie sieht es denn aus mit Gärtnern? Ist das ein Ausbildungsberuf?
Ausbildung generell gibt es nicht. Man lernt, wenn man Glück hat, jemanden kennen, der einem dann was zeigt und dann sagt man, man ist Gärtner. Wir haben im Botanischen Garten tatsächlich Gärtner ausgebildet und auch junge Gärtner gehabt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist halt kein angesehener Beruf. Das ist eine Arbeit, die man draußen verrichtet, zu jeder Jahreszeit.
Gibt es Gärtnerinnen?
Also es gab viele Frauen bei uns im Garten. Sie waren schon Gärtnerinnen, aber tatsächlich arbeiteten sie nicht draußen und buddelten wie die Männer, sondern die waren eher drin und reinigten die Samen, verpackten die, prüften die Qualität, wogen ab und solche Aufgaben. Also nee, Frauen würde man nicht in der Hitze draußen arbeiten lassen, also das macht man nicht.
Und wenn man da so durch die Ortschaften geht, sieht man auch begrünte Balkone oder Häuser, die mal bepflanzt sind oder sowas?
Ja, also Kübelpflanzen sind ein großes Thema. Es gibt auch viele Gärtnereien, so, wo man alles Mögliche kaufen kann. Dort kann man zum Beispiel Zimmerpflanzen kaufen, die aber nie in die Zimmer kommen, sondern immer draußen stehen, weil das Wetter halt mitmacht. Das war auch sowas, wo man sich als Europäer mal dran gewöhnen musste. Pflanzen und Grün, das spielt immer eine Rolle. Auch im Koran spielen Pflanzen auch eine große Rolle. Ein Garten, das ist schon was.
Was haben Sie denn gemacht, wenn Sie nicht gearbeitet haben da?
Ich bin viel gereist durch das Land, also auch in so Ecken, wo man vielleicht nicht sonst hingekommen wäre, aber ich wollte einfach das Land erkunden und verstehen. Also vor allem im Oman, im Emiraten dann weniger. Ich habe Sportkurse besucht, die arabische Sprache habe ich versucht zu lernen. Kulturell gab es viel. Im Oman hatte damals ein Opernhaus ganz neu eröffnet, so wie halt hier auch. Also man ist seinen Hobbys halt nachgegangen.
Und wenn Sie heute gefragt werden, was haben Sie denn da so erlebt? Was sind denn die Geschichten, die Sie am liebsten immer wieder erzählen?
Was mich nachhaltig wirklich beeindruckt, war diese Freundlichkeit und dieses Gefühl, dass man irgendwie willkommen war. Und irgendwann hat man dann gelernt, wie man in der Wüste fährt. Und dann fuhr man dann auch mal alleine. Prompt blieb man natürlich stecken. Und dann dachte man wirklich, oh, ich bin jetzt hier echt mutterseelenallein. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier wegkomme. Und ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und prompt kamen da so 4 Beduinen an mit ihrem kleinen Autochen, zogen einem aus dem Sand, winkten und weg waren sie. Und sie wollten halt sicher gehen, dass man wieder wusste, wo man hin muss, so, alles klar, und dann konnte man gehen. Oder sie fuhren dann wieder davon, genauso wie sie gekommen waren. Also war immer jemand, der irgendwie aufgepasst hat. Und das gab einem doch ein sehr gutes Gefühl.
Und 2022 ging es dann wieder zurück nach Europa. Hatten Sie irgendwelche Pflanzen im Gepäck?
Ich habe tatsächlich ein Pflanzenstück habe ich mitgenommen, ja.
Was denn?
Das ist Caraluma. Das ist so eine sukkulente Art, die dort typisch ist. Und da wollte ich einfach gucken, ob es hier funktioniert.
Und?
Nein. Wollte nicht, ja.
Dann haben Sie jetzt hier angefangen als Leiterin der Flora des Botanischen Gartens hier in Köln. Wie kam das jetzt, der Sprung?
Ja, es sind viele Faktoren, die im Endeffekt zusammengekommen sind. Es war nach 12 Jahren, dachte ich, auch vielleicht doch mal Zeit wieder nach Europa zurückzugehen, auch familiäre Gründe. Ich kannte den Garten ja schon vor meiner arabischen Phase sozusagen. Ich hatte hier mit dem Garten zusammen ein NABU-Projekt. Aber da war ich damals beim NABU ehrenamtlich tätig und wir haben hier einen kleinen Versuch gestartet, also hier die Flächen genutzt und wir haben die Pflanzen hier hingebracht. Ja, und dann habe ich mich halt drauf beworben. Und ja, es ist halt eine tolle Stelle. Einer der schönsten Arbeitsplätze der Stadt Köln, sage ich immer.
Was sind jetzt hier Ihre Hauptaufgaben?
eigentlich kaum noch botanisch irgendwie. Sehr viel Verwaltung. Ich habe ein tolles Team von circa 25 Mitarbeitern. Dann haben wir noch Azubis, FJler, BFDler. Es geht viel, also wirklich viel um Personal und natürlich dann die Betreuung des Neubaus der neuen Schaugewächshäuser. Ja, und das ist natürlich eine ganz andere Pflanzenvielfalt hier. Also ich mache schon meine Hausaufgaben und abends versuche ich mich, mir die Arten hier einzuprägen oder drehe mal eine Runde mit den Gärtnern und sage, oh, jetzt zeigen wir nochmal 5 Pflanzen oder so. Es ist ja eine ganz andere Pflanzenvielfalt. Auch von meinem Studium her kannte ich die Pflanzen hier nicht und die muss ich mir definitiv noch einprägen.
Ja. Was haben Sie denn mitgebracht, Erfahrungen, die Sie jetzt hier brauchen können? In Sachen Pflanzen, in Sachen Umgang mit Menschen.
Umgang mit Menschen, man muss ja immer respektvoll sein, seinem Gegenüber zuhören, nachfragen, wenn es nicht klar ist, was man will. Ja, aber ich glaube, also das ist nicht sehr anders. Pflanzen, ja, leider sind ja die Lebensräume, die ich dort kennengelernt habe, hier im Garten gar nicht vertreten. Sage ich leider. Ich meine, die wir hier haben, sind wunderbar. Aber deshalb kann ich gar nicht so viel von dem Wissen hier anwenden.
Auch nicht in den neuen Gewächshäusern?
Nein, auch da, wir haben ja ein Wüstenhaus. Aber das ist tatsächlich eine andere Wüste, das ist nicht die arabische Wüste. Es gibt hier auch kaum Pflanzen, also aus dem arabischen Raum hier bei uns im Garten.
Haben Sie denn viele Kolleginnen als Leiterinnen von botanischen Gärten?
Es kommt immer ein bisschen so auf die Struktur des Gartens an. Also je nachdem, wie der Garten strukturiert ist. Also bei uns gibt es ja jetzt nur eine Leitung, dann kommt gleich die Meisterebene. In anderen Gärten gibt es noch eine technische Leitung, Kustoden, Kustodin. Und da muss ich sagen, es ist sehr gemischt. Also auf der Leitungsriege gibt es immer wieder Frauen. Also es ist nicht ungewöhnlich, Frauen in dieser Position zu finden.
Und wünschen Sie sich noch was für die Zukunft?
Also dieser Garten hat ja einen sehr guten Ruf. Ich habe ein tolles Team und ich wünsche mir einfach, dass das so erhalten bleibt und dass wir auch diesen Ruf, dass der erhalten bleibt und der Garten so beliebt ist weiterhin. Grün ist ja im Moment ganz wichtig. Es hat einen hohen Stellenwert und dass das auch so bleibt, das fände ich wichtig, ja.
Haben Sie schon mal versucht, nachts zu zelten und zu gucken, was am nächsten Morgen für Tierspuren das Zelt sind?
Nein, da würde auch unser Nachtdienst wahrscheinlich mich von der Fläche verweisen, wenn er seinen Job richtig macht. Nein, also ich gehe tatsächlich gerne zu den Kollegen in die Häuser rein, da komme ich so selten hin und lass mir einfach mal zeigen, was da gerade blüht und was da los ist, was sie beschäftigt und so. Das macht echt Spaß, weil ich so weit weg bin von den Pflanzen mittlerweile, ja.
Und apropos weit weg von den Pflanzen, einer Pflanze müssen wir uns noch kurz nähern. Eigentlich die Pflanze, die mir jedenfalls als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an den Oman, an die Emirate, an Wüsten, an Wadis, Beduinen und Oasen denke. Genau, die Dattelpalme.
Sie ist eine Pflanze, die nicht sehr anspruchsvoll ist. Die wird ja auch viel für Straßenwegebepflanzung genutzt, ornamental sehr interessant. Die werden auch abgeerntet zur richtigen Jahreszeit und die Datteln werden auch dann verteilt bzw. verkauft. Man kann so einen Sirup aus den Datteln herstellen und in früheren Zeiten aus dem Oman, wo es noch die Burgen, also die Schutzwalle gab sozusagen, hat man diesen Sirup als Waffe benutzt, indem man den ganz heiß erhitzt hat und wenn dann die Feinde durchs Tor gingen, goss man diesen Sirup halt auf die Feinde und das tat natürlich dementsprechend weh und verursachte extreme Brandwunden. Ja, und die Datteln sind ja sehr mineralreich, sehr nahrhaft und auch reichhaltig. Zum Beispiel, man sagt, ein Beduine geht durch die Wüste und hat vorher 3 Datteln und ein Glas Wasser oder einen Kaffee getrunken. Und das reicht ihm für den ganzen Tag.
Sind das dann immer dieselben Datteln und Früchte oder ist die Vielfalt so groß wie zum Beispiel bei unseren Äpfeln?
Genau, zu vergleichen mit den Äpfeln, ja. Also es gibt eine große Vielfalt an verschiedenen Datteln, die man alle essen kann. Und die sehen aber schon ganz anders unterschiedlich aus. Wenn man dann auf den Markt geht zur richtigen Jahreszeit, hat man so, sag ich, 20 verschiedene Dattelsorten von Rubinrot bis Dunkelbraun bis Knallgelb. Und sie schmecken auch sehr unterschiedlich. Dann gibt es die süßeren. Ja, und die Verkäufer sind auch die Spezialisten. Also man mümmelt sich da durch und irgendwann hat man dann die gefunden, die einem am besten schmeckt. Da gibt es auch qualitative Unterschiede. Ich glaube, die feinste Art ist die sogenannte Sorte Khalas. Die wird auch am meisten angebaut zum Verzehr. Und jeder ist natürlich preist einer als die besten an. Das ist Geschmackssache, glaube ich, im Endeffekt.
Welches waren Ihre Liebsten?
Also Khalas waren wirklich sehr gut. Es gab noch eine andere Sorte, die hieß Rajul. Aber ich muss gestehen, was ich wirklich köstlich fand, waren die noch unreifen Datteln, die man so im Spätsommer geerntet hat. Die waren schon ziemlich süß, aber waren so nussig, knackig. Also die waren köstlich. Knallgelb. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viele von isst. Also sonst legt man zu. Ich meine, die sind ja sehr nahrhaft und ja, das ist halt wie so ein Naschwerk. Und die Regel ist ja immer ungerade Zahlen essen. Niemals 2 Datteln, immer 3. Bringt Unglück. Und da habe ich mich wirklich stringent, da halte ich mich heute noch dran. Also da muss was dran sein. 1, 3, 5, 7. Nie 2.
1, 3, 5 oder 7 und nie 2. Das merke ich mir. Und auch, dass es mehr Schnittmengen als gedacht gibt beim Thema Artenvielfalt, grüne Bildung oder nachhaltiges Gärtnern zwischen uns und dem Nahen Osten. Marina Zalicki, die neue Leiterin des Botanischen Gartens in Köln, hat uns von ihrer Zeit dort erzählt. An dieser Stelle nochmal einen guten Start in die neue Aufgabe. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Uferschnepfe. Gartenradio Ausblick.
Wir haben ja schon öfter über Klimabäume gesprochen und in der nächsten Folge, da legt uns Jannik Weber ausdrücklich eine Klimastaude bzw. Klimastaudenfamilie ans Herz, die robust ist, genügsam und einen Namen trägt, der für eine Pflanze eher ungewöhnlich ist.
Eines unserer Favorite-Stauden ist ja Wolfsmilch, Euphorbia, und das ist eine wirklich sehr breite, große Gruppe von Pflanzen, die jetzt im Frühjahr schon blühen, aber auch im Sommer oder eben im Spätherbst eine wunderschöne Herbstfärbung haben, in den wechselnden Jahreszeiten wunderbar aussehen und auch mit dem Klimawandel sehr gut klarkommt. Auch im Kübel- und Balkonkasten immer geeignet, ist eigentlich ein Muss im Garten und auf der Terrasse.